Wer von euch will heute Morgen Jesus begegnen? Sehr cool, gute Einstellung. Wir sind nämlich in der Predigtreihe Jesus-Begegnungen. Das heißt, das passt ziemlich gut, eure Gesinnung ist die richtige. Wir schauen uns heute einen jungen Mann an, der bekannt ist als der reiche Jüngling, hört sich eher uncool an. Wir schauen, was der so macht. Wir sind in Markus 10. Das war wahrscheinlich nicht ich. Ich lese, ich probiere es weiter mit dem Klicken. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Also Jesus war gerade bei der Kindersegnung, da kamen Kinder zu ihm und die Jünger wollten sie erst abwehren, aber Jesus hat gesagt: Nein, lass die Kinder zu mir kommen. Und er nimmt sie auf den Arm und er hat sie lieb und er streicht ihnen so über den Kopf und er segnet sie. Die Kinder dürfen zu ihm kommen und er war gerade dort, hat die Kinder glücklich gemacht und geht jetzt mit seinen Jüngern weiter in Richtung Jerusalem. Und plötzlich kommt einer angerannt und ruft: Jesus, Meister, warte! Und die Leute denken sich wahrscheinlich: Hä, was ist mit dem los? Der ist so gut gekleidet, der ist schick im Anzug, er rennt hier rum wie so ein Irrer. Das ist absolut unpassend, unadäquat. Das geht nicht, wie verhält er sich? Und jetzt schmeißt er sich auch noch in den Staub. Und als nächstes, oh Gott, jetzt umarmt er auch noch seine Knie und hält sich an ihm fest. Das ist dieser Jüngling, von dem wir heute Morgen hören, der genauso wie Zachäus es sich etwas kosten lässt, Jesus kennenzulernen, mit Jesus zu reden, der mal kurz seinen Stand und seine gute Herkunft vergisst, um mit Jesus ein paar Worte zu wechseln. Und der Jüngling war ein Typ, der war recht angesehen, vielleicht war er ein Synagogenvorsteher, irgendein Oberster, der gut betucht war, ist wahrscheinlich in einem jüdischen Elternhaus aufgewachsen, also so das typische Sonntagsschulkind, ist jeden Sabbat in die Synagoge gegangen, hält sich an die Gebote Gottes, schon von klein auf. Und er ist offensichtlich auch ganz gut von Gott gesegnet, weil er hat ja Reichtum, das ist ja auch ein Zeichen von göttlichem Segen. Aber irgendwie ist er sich noch so ein bisschen unsicher. Also er hält sich jetzt schon seit Jahren an die Regeln, aber so eine gewisse Unsicherheit schwingt mit: reicht das aus? Und diese Unsicherheit bringt ihn dazu, zu Jesus zu rennen, von dem er schon gehört hat: Hey, der hat scheinbar Worte ewigen Lebens, der hat Vollmacht, wenn er spricht. Und er denkt sich: wenn mir jemand meine Fragen beantworten kann, dann wahrscheinlich dieser Jesus. Und er rennt hin. Er kniet sich vor ihm nieder und er sagt: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Was soll ich tun? Was fehlt mir? Und Jesus sagt, du kennst die Gebote. Halte die Gebote. Und der Jüngling denkt sich, ha, gut, kann ich. Das mache ich seit meiner Jugend, Jesus. Und Jesus denkt sich so, krass. Also, wenn der das so sagt, hört sich ziemlich leicht an. Also ich habe da so manchmal meine Momente, da ist die Versuchung schon recht stark, aber ich glaube, er hat es noch nicht richtig kapiert mit den Geboten. Und Jesus denkt sich so, naja, ihm jetzt einfach zu sagen, du checkst es nicht, ist nicht so freundlich. Ich mache mal eine kleine Stichprobe. Und Jesus sagt, okay, wie sieht es denn zum Beispiel mit dem ersten Gebot aus? Also du sagst, du hältst dich an die Gebote schon von klein auf. Wie ist es mit dem ersten Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben deinem Gott haben. Wenn Gott bei dir wirklich an oberster Stelle steht, dann verkauf doch einfach alles, was du hast, gib's den Armen, sei mildtätig und dann folge mir nach. Wenn Gott bei dir an erster Stelle ist, dann brauchst du all dein Reichtum nicht. Und dann heißt es von dem Jüngling, er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Derjenige, der gerade noch so leidenschaftlich nach Jesus gesucht hat, zu ihm hingerannt ist, der gesagt hat, ich gebe mir schon Mühe, vielleicht fehlt mir noch was, ich muss einfach nur noch wissen, was ich noch tun muss. Dem ist es plötzlich zu viel, diese eine Sache loszulassen und Jesus nachzugehen. Er merkt, das ist zu heavy, das kann ich nicht. Und meine Einschätzung von diesem reichen Mann ist, ich glaube, der hat es ernst gemeint. Ich glaube nicht, dass er ein Heuchler war, als er gesagt hat, ich halte mich an alle Gebote. Das habe ich getan. Ich glaube nicht, dass er da irgendwie einen auftrumpfen wollte. Ich glaube, er war wirklich überzeugt davon, dass er sich in Gottes Sinne an alle Regeln hält und dass eigentlich alles ganz in Ordnung ist. Ich glaube, was ihm nicht bewusst war, war, wie ernst Gott es meint mit seinem Gesetz. Wie ernst es ihm ist, dass da nichts von gebrochen werden darf. Wie wichtig ihm das ist, dass man wirklich nach seinen Geboten lebt und wie ernst er die Worte nimmt, Gott die Worte nimmt, die er ausspricht. In Galater 3, Vers 10 steht, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter dem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Also bis hierhin hat der reiche Jüngling gedacht, naja, ich versuche so gut es geht, ein guter Mensch zu sein, ich habe noch niemanden umgebracht, ich versuche nicht zu lügen. Im Groß und Ganzen sieht mein Leben eigentlich ganz ansehnlich aus, ich lästere weitestgehend gar nicht, ich halte mich an Gottes Regeln, ich gebe wirklich mein Bestes. Es sieht eigentlich ganz gut aus, ich halte die Gesetze. Und Jesus macht ihm klar, dass er gar nicht so gut ist im Gesetz einhalten, dass es gar nicht so gut läuft, wie er denkt, dass er gar kein so guter Mensch ist, wie er von sich gedacht hat. Und er merkt plötzlich, dass er diesen Ansprüchen gar nicht genügen kann, von denen er die ganze Zeit dachte, er würde ihnen schon genügen. Sein ganzer Selbstrettungsplan ist in einem Moment zunichte geworden. Er wollte mit Jesus reden und fragen, was er eventuell, also es steht ja schon ganz gut da, aber was bräuchte er eventuell noch, damit es wirklich, wirklich sicher ist, dass er in den Himmel kommt. Und Jesus zieht ihm das, was er zuerst dachte, er hätte es unter den Füßen, nämlich seine Treue zum Gesetz und sein Leben in religiöser Aufrichtigkeit, zieht Jesus ihm plötzlich weg und sagt, ist nicht genug. Das ist nicht genug. Worauf verlässt du dich in deinem Leben? Was gibt dir Sicherheit? Der Gedanke daran, dass du eigentlich ein ganz guter Mensch bist, dass du es eigentlich ganz gut schaffst, dich an die Regeln zu halten, dass wenn andere Leute auf dich schauen, dass sie eigentlich einen Daumen hoch machen und sagen, hey, ja, ist ein Vorbild. Dass du dich vielleicht ganz gut an die Grundregeln halten kannst. Vermeidest gröbere Fehler. Wenn du versuchst, auf diese Art und Weise bei Gott Gunst zu bekommen, Gott zu gefallen, dann gilt für dich Galater 3, Vers 10. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und die Interpretation von diesen Gesetzen, also die 10 Gebote, das ist eins, aber jetzt ist noch die Frage, wie interpretiere ich das? Ich glaube, jeder von uns könnte sagen, naja, das mit dem Mord, das habe ich in der Vergangenheit ganz gut einhalten können. Ehebruch war auch noch nicht dabei und auch sonst eigentlich ganz gut, check. Aber wenn wir schauen, wie interpretiert Jesus selbst denn dieses Gesetz, wie legt er das aus, dann wird es noch mal heftiger. In Matthäus 5, 21, 22, da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr oder du Idiot, so ein Trottel, der ist des höllischen Feuers schuldig. Jesus macht dieses Gesetz ziemlich eng und ziemlich, ziemlich penibel genau. Und in Matthäus 5, 28 sagt er, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also so langsam wird es schwieriger, zu sagen, ich bin ein guter Mensch, ich habe mich an das ganze Gesetz gehalten. Ich glaube, dem reichen Jüngling, als er Jesus gesagt hat, ich halte mich an das Gesetz schon von Jugend auf, es war ihm nicht bewusst, wie eng Gott das Einhalten seiner Gebote sieht und ab wann man es schon überschritten hat. Und ich glaube, im Angesicht von diesem Anspruch, den Gott hat, können wir alle sagen, kann ich und du sagen, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffst du nicht. Ich glaube ehrlich, du schaffst es nicht. Und bei unserem reichen Jüngling geht es weiter. Der Jüngling geht weg, weil er traurig ist und merkt, ich schaffe es nicht. Und dann geht es weiter und da steht, und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Wer kann dann selig werden? Die Jünger kriegen es jetzt plötzlich auch mit der Angst zu tun und denken sich, ach du Scheiße, da ist dieser Typ, der ist offensichtlich von Gott gesegnet. Gott hat ihn gesegnet mit einer guten Stellung, Gott hat ihn gesegnet mit Reichtum, mit einer schönen Frau. Der Typ hat die Gebote gehalten, dachten wir bis eben. Das war ein Vorbild, das war der, wenn einer den Himmel verdient hat, dann dieser Typ. Und Petrus denkt sich wahrscheinlich, oh je, so, also bevor ich hier mit Jesus losgezogen bin, so manche Zechenschlägerei, wenn die noch zählt. Und jetzt, naja, in letzter Zeit mit Johannes und Jakobus haben wir uns ja auch ab und zu mal gestritten. Und naja, du Narr, wäre noch ein nettes Wort gewesen. Und er fängt so an zu grübeln und denkt sich, wie kann das reichen? Wenn dieser Typ weggeschickt wird, wie kann es für mich reichen? Und sie werden unruhig. Und wenn du Christ bist heute Morgen, dann möchte ich dich fragen, was ist dein Schatz in deinem Leben? Was ist der Reichtum, auf den du baust? Was ist die Grundlage, auf der du lebst und auf die du dich verlässt? Worauf vertraust du? Bist du stolz drauf, dass du schaffst, einmal am Tag in der Bibel zu lesen? Minigruppenpensum, check. Bist du stolz drauf, dass du dich in der Gemeinde engagierst, dass du das echt gut machst, dieses christliche Leben? Du arbeitest mit, das gefällt Gott, check. Dein Ehrenamt bei den Flüchtlingen, jetzt gibt es die Begegnungsabende. Boah, ich kann so viel für Gott tun, das ist genial, check. Deine Großzügigkeit im Spenden, dein vorbildliches Leben als Christ, deine Kollegen sehen, dass du Christ bist. Worauf verlässt du dich? Lebst du in einem selbstverpackten Selbstrettungsprogramm? Was lässt dich abends tief durchatmen? Die Tatsache, dass du deinen Tag gut gemeistert hast? Oder mal andersrum gefragt, wie oft warst du in letzter Zeit in der Situation, dass du dir gedacht hast, ich brauche Jesus, um weiterzukommen. Ich brauche Jesus, um eine Lösung zu finden. Wann kamst du das letzte Mal zu Gott in dem Wissen, Gott, ich schaff's nicht alleine? Also mir geht es ganz oft so, wenn mir irgendeine Herausforderung begegnet, dann fange ich an zu denken. Das ist schon mal ein Vorteil, den ich habe, ich kann's. Und ich finde Lösungen. Und am Schluss, wenn ich eine gute Lösung gefunden habe, dann habe ich mir gut gemacht. Und in letzter Zeit habe ich mal angefangen, ein paar Mal drauf zurückzuschauen. Hey, in letzter Zeit, wenn ich Probleme hatte, wenn ich Konflikte hatte, wenn ich Herausforderungen hatte, wenn ich irgendwo nicht richtig klarkam, wie habe ich reagiert? Und ich muss ganz ehrlich sagen, in ganz vielen Fällen habe ich angefangen zu denken, habe eine Lösung gesucht und habe sie gefunden. Wie oft bin ich in letzter Zeit zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, ich brauche eine Lösung. Nicht so oft, wie ich selbst eine gefunden habe. Was wiederum ein Bild dafür ist und auch ein Indikator dafür, wie sehr mir bewusst ist, beziehungsweise wie wenig mir bewusst ist, dass all mein Denken von Gott kommt, dass all meine Fähigkeit, Lösungen zu finden, von Gott kommt und wie wenig ich mich tatsächlich wirklich auf Jesus verlasse. Wenn du Christ bist heute Morgen, hinterfrag dich, wie sehr baust du auf den einen Fels Jesus und wie sehr verlässt du dich auf dich selbst, verlässt du dich auf deine Freunde, verlässt du dich vielleicht auf die finanziellen Mittel, die du hast? Also die Chance, dass du und ich durch einen christlichen Lebensstil gerettet werden, in den Himmel kommen, die ist ziemlich gering und Jesus nimmt ein Beispiel dafür. Die ist sogar sehr gering. Die ist ungefähr so gering. Das hier ist eine Nadel für alle die, die es nicht sehen können. Und diese Nadel, die hat da ein Loch. Dieses Loch ist das Nadelöhr. So, und jetzt stellt euch vor, ich wäre ein Kamel. Ich bin ein bisschen kleiner als ein Kamel und ein bisschen schlanker als ein Kamel, aber selbst wenn das Kamel meine Größe hätte, nur zwei Beine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich, das Kamel, durch dieses kleine Loch durchpassen, ist nicht nur sehr gering, ist nicht nur eher eine gewagte Wette, nein, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe, durch dieses Loch durchzugehen, ist unmöglich, unmöglich, unmöglich für mich, selbst wenn ich mir die größte Mühe gebe, dass ich durch dieses eine Loch durchpasse. Slim Fast, Weight Watchers, alles wird nichts bringen. Ich komme auf keine Lösung, die es mir möglich macht, durch dieses Loch durchzugehen. Und Jesus sagt genau das. Wenn du versuchst, durch gute Werke, durch einen christlichen Lebensstil, durch Punkte sammeln, zu Gott zu kommen, dann hast du die gleiche Chance, wie Silke das Kamel, dieses Nadelöhr zu passieren. Die allergleiche. Das ist ziemlich schlechte Nachricht für mich und für dich, wenn wir das auf diese Art und Weise versuchen. Die Botschaft heute Morgen ist, du kannst es nicht schaffen. Du kannst es nicht schaffen. Niemals. Nie im Leben. Es geht nicht. Also nochmal, um gerettet zu werden, musst du ohne Ausnahme das ganze Gesetz eingehalten haben. Das wäre ein Weg. Aber das ist unmöglich, das ist genauso möglich wie ein Kamel durchs Nadelöhr. Die gute Nachricht ist, was uns unmöglich ist und immer unmöglich sein wird, das ist Gott möglich. Yes, he can. Gott ist es möglich. Gott hat es möglich gemacht, dass wir in den Himmel kommen, obwohl es uns absolut unmöglich war und ist. Wie hat Gott es möglich gemacht? Jesus hat das gerechte Leben gelebt, das wir niemals geschafft haben. Jesus ist derjenige, der sich trotz Versuchungen wirklich in jeder einzelnen Minute richtig entschieden hat. Jesus ist derjenige, der ans Kreuz gegangen ist, der die Strafe getragen hat, die du und ich hätten tragen müssen. Er hat den Tod erlebt, den wir für unsere Sünden, den wir für unsere Verfehlungen, den wir für unser nicht das Gesetz einhalten verdient hätten. Er ist genau dafür am Kreuz gestorben. Und Jesus lädt dich heute Morgen ein, wenn du das noch nicht getan hast, ihm dein Leben anzuvertrauen, ihm zu vertrauen, dass du es nicht kannst, aber dass es ihm möglich war und dass er stellvertretend die Strafe für dich getragen hat und du deshalb ewiges Leben haben kannst. Jesus will dein größter Schatz sein. Vergiss die anderen Schätze. Vergiss, worauf du dich bisher verlassen hast. Es kann dir alles nicht helfen. Es kann dich alles nicht retten. Es kann eine Weile gut tun und dann wirst du merken, wie dieser reiche Jüngling, der gemerkt hat, irgendwie hat es nicht gereicht bisher. Ich muss fragen, was ich noch tun kann. Und da sagt Jesus, du kannst es nicht tun, aber er hat es für dich getan. Johannes 3,16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren. Jeder verloren geht, jeder, der an ihn glaubt. Und Jesus kam gerade von dieser Kindsegnung, das haben wir am Anfang gehört, und da hat er zu den Jüngern außenrum gesagt, die die Kinder abwehren wollten. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Du musst Jesus glauben, ihm vertrauen, dann kommst du in den Himmel. Es geht darum, das anzunehmen, was er getan hat. Und in Matthäus 5,3 steht, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Geistlich arm sein bedeutet zu verstehen, dass du Gott nichts bringen kannst, weil ihm alles schon gehört. Es bedeutet zu verstehen, dass du seine Hilfe brauchst, weil du es von dir aus nicht schaffen kannst. Geistlich arm sein bedeutet, dass du verstehst, dass alles, was du besitzt, nichts wert ist im Vergleich zu ihm. Und Gott freut sich über dein Bibellesen. Er findet es super, wenn du dich morgens hinsetzt und Bibel liest. Er findet es super, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest. Er findet es super, wenn du spendest, damit es anderen besser gehen kann. Aber das ist nicht das, was du tust, damit du gerettet wirst. Das ist nicht das, was du tust, damit Gott dich liebevoll ansieht. Das ist nicht der Weg, um sich Gottes Liebe zu erkaufen oder zu verdienen. Der reiche Mann fragt ganz am Anfang, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erben kann? Was soll ich tun? Was muss man tun, um zu erben? Was muss ich tun, um zu erben? Stell dir mal Bill Gates vor, der hat ziemlich viel Geld. Es wäre gar nicht schlecht, sein Erbe zu sein. Wem wird er sein Vermögen vermachen? Wenn er stirbt, wer wird erben? Jetzt stell dir vor, du denkst dir, Bill Gates zu beerben wäre gar nicht schlecht. Also du schreibst ihm einen Brief. Bevor du das tust, findest du erstmal heraus, was findet Bill Gates richtig gut? Okay, Bill Gates zielstrebig. Morgens um 7, nein, um 5 aufstehen, den Tag bewältigen, Ziele aufschreiben, langfristig drauf zusteuern, du findest heraus, was er gut findet, wie er seinen Alltag gestalten würde. So, und jetzt, jetzt fängst du an, ihm einen Brief zu schreiben. Und du schreibst Bill Gates: Herr Bill Gates, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Und mich würde es brennend interessieren, beziehungsweise ich wäre höchst erfreut, Ihr Erbe zu sein. Und nachdem ich so drüber nachgedacht habe, wie ich Ihr Erbe sein könnte, habe ich mir gedacht, ich versuche Ihnen jetzt besonders gut zu gefallen. Ich bin ehrgeizig, zielstrebig, ich klammer mich an meinen Zielen fest, ich boxe sie durch und du führst so eine Liste auf, wie du ihn beeindrucken kannst, wie du ihn wirklich von dir überzeugen kannst. Und du denkst so, dann wird Bill Gates denken, jetzt, der ist es würdig, dass ich ihm mein Erbe vermache. Ich weiß es nicht, also ob das so funktioniert. Tatsächlich glaube ich, dass Bill Gates seinen Kindern vermutlich mal sein Erbe vermacht, wenn seine Frau schon vorher gestorben ist. Ich schätze, dass derjenige, der den Brief schreibt, ihn nicht gut genug beeindrucken kann, um ihm das Erbe anzuvertrauen. Wem wirst du deinen Nachlass mal hinterlassen? Wer bekommt das Hab und Gut, das du einmal besessen hast? Also ich vermute mal, dass es die Menschen sind, die dir ganz nah waren. Ich vermute mal, dass es dein engster Familienkreis ist, dem du alles hinterlässt, was du hast. Ich vermute mal, dass es die Menschen sind, mit denen du in enger Beziehung gelebt hast, die du von Herzen geliebt hast. Und genauso ist es auch bei Gott. Gott verschenkt sein Erbe. Du kannst es dir nicht verdienen, du kannst es dir nur schenken lassen. Es ist wichtig, dass du sein Kind wirst, dass du zu seiner Familie gehörst. Und das geschieht dadurch, genauso wie wir es vor ein paar Minuten gehört haben, dadurch, dass du dich ganz auf das verlässt, was Jesus getan hat, dass du dich darauf verlässt, was er getan hat, was du niemals tun konntest. Dadurch, dass er dein größter Schatz ist und nicht dein Selbstrettungsprogramm. Und Jesus hat diesen reichen Mann genau dazu eingeladen. Es steht in dieser Stelle, und Jesus sah ihn an und er gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Komm und folge mir nach. Und Jesus sieht dich heute Morgen an und er hat dich schon lange lieb gewonnen. Und er sagt: Komm und folge mir nach. Und vielleicht sagt er das heute Morgen zum allerersten Mal zu dir. Du bist wie dieser reiche Mann, der ihn noch gar nicht kennt, aber der unbedingt kommen wollte und von Jesus hören und mehr über ihn wissen wollte. Und du stehst heute Morgen vor der Herausforderung: Ist er es mir wert? Verstehe ich, dass ich ihm nichts bringen kann, sondern dass ich mit ihm gehen soll? Dass er Beziehung von mir möchte und nicht Handlung? Oder du hast es schon so oft gemacht, du bist hier und du bist Christ und du hast angefangen, so dein ganz gutes christliches Programm zu leben und du hakst so deine Listen ab, Fürbitte erledigt, Bibellesen erledigt, aber es ist trocken geworden. Du merkst, ich habe mich wegentwickelt von, ich lebe in einer Familie, in Gemeinschaft mit meinem Vater, hin zu, ich tue meine Pflicht und schaue, dass es am Ende des Abends erledigt ist. Egal, wer du heute Morgen bist, Jesus schaut dich liebevoll an und sagt: Komm, folge mir nach. Er sagt: Du kannst dich nicht selbst retten, aber ich kann dich retten. Vertraue mir und nimm das Geschenk an, das ich dir geben möchte. Nur so kann das funktionieren. Nur so kann ich das ewige Leben erben, indem ich sein Kind werde, indem ich mit ihm in enger Beziehung lebe. Also hör auf, Gott durch deine Christlichkeit beeindrucken zu wollen. Fang an zu verstehen, dass du geistlich arm bist, dass du ihn wirklich nötig hast, dass du es nicht alleine schaffen kannst. Erkenne, dass du seine Hilfe brauchst. Such seine Gegenwart jeden Tag neu. Lies nicht nur Bibel, sondern bete, Heiliger Geist, komm du, rede du zu mir, ich möchte von dir hören. Lass dir von ihm zeigen, wie sehr er dich liebt. Und leb kein Programm, sondern leb Beziehung.